Heute wäre normal Manfred Hirzer hier. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist er der Buchevangelistenleiter von Österreich, von ganz Österreich, seit 1. September. Und er und seine Familie haben eine lange Buchevangelistentradition. Sein Vater Karl Hirzer, den ihr auch kennt, war über 40 Jahre Buchevangelist und Manfred Hirzer ist jetzt, glaube ich, schon über 30 Jahre Buchevangelist. Und es ist mir bewusst, dass ich völlig unwürdig bin, mit meiner Buchevangelisten-Vergangenheit ihn hier zu vertreten. Aber ich möchte heute trotzdem zur Ehre Gottes euch von meiner Buchevangelistenzeit erzählen. Denn in meinem Leben, von meiner Bekehrung an, spielten immer wieder Buchevangelisten eine ganz entscheidende Rolle. Sogar in Zeiten, wo ich gar nicht wusste, dass es solche sind. Meine Geschichte in der Buchevangelisation, in der BE, wie man das so abkürzt, ist nicht besonders ruhmreich. Aber ich möchte sie trotzdem zur Ehre Gottes erzählen, weil sie zeigt, dass unser Gott ein gnädiger, barmherziger und geduldiger Gott ist, der auch mit solchen Menschen wie mir trotzdem etwas Gutes zu seiner Ehre machen kann. Und wir haben darum eingangs diesen Text zur Predigt gelesen, aus dem Psalm 73, 28, wo es heißt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und das möchte ich hiermit machen. Fangen wir ganz am Anfang an. Fangen wir bei der Berufung an. Jeder von uns, der hier sitzt, hat so seine Berufungsgeschichte. Jeder kam mit Gott und der Gemeinde auf irgendeine Art in Berührung. Und der eine oder andere vielleicht, so wie es bei mir war, durch einen Buchevangelisten. Es gibt viele Arten von Berufung. Und ich möchte mit euch in der Bibel ein paar kurze Arten betrachten, vor allem wie die Menschen dann reagierten, als Gott sie rief. Die erste Geschichte steht in Matthäus Kapitel 4, die Verse 18 bis 19. Jesus ruft hier seine Jünger in die Nachfolge. Matthäus Kapitel 4, 18 bis 19. Achten wir darauf, wie die Menschen reagieren auf den Ruf. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und jetzt kommt's. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Einige Seiten weiter, in Matthäus Kapitel 9, im Vers 9, sehen wir genau das Gleiche. Und Jesus, als er von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Beide gehorchen sofort. Aber ihr kennt auch andere Geschichten. Manch einer zögert, ganz gewaltig. Wenn wir an Jesaja denken, er musste zuerst Gott in seiner Herrlichkeit sehen. Er musste zuerst gereinigt werden von Gott. Und dann war er erst bereit zu sagen, sende mich her, wenn du mich senden willst. Und dann gibt es wieder andere, die wehren sich richtig gegen eine Berufung. Wir sahen das zum Beispiel bei Mose, als er gehen sollte nach Ägypten. Was sagt er? Ach, mein Herr, ich bin doch nicht berät. Ich kann doch nicht reden, auch nicht jetzt, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Und dann gibt es noch die, die Gott gänzlich absagen. Wir kennen diese Geschichte von Jona. Gott spricht Jona an. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und was heißt es jetzt? Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Weg! Der Auftrag gefällt ihm nicht. Ganz anders bei Abraham, als Gott Abraham rief und zu ihm sagte: Geh aus aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Was macht Abraham? Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Gott redet mit Abraham. Dieser sieht ihn nicht mehr, so wie Jesaja zum Beispiel. Er hört nur den Auftrag. Gott wollte ihm auch nicht sichtbar vorangehen, wie er damals seinen Jüngern 3,5 Jahre voranging. Nein, Abraham sollte im Glauben ihm nachfolgen. Im Glauben etwas tun, was Gott von ihm verlangte. Und das ist viel, viel schwerer. Aber im Vergleich zu Jona zeigte Abraham Glaubensgehorsam. Ich möchte euch ein Zitat aus Patriarchen und Propheten vorlesen. Dort heißt es: Es war keine leichte Prüfung, die Gott Abraham auferlegte. Kein geringes Opfer, das er von ihm forderte. Starke Bande fesselten ihn an Heimat und Verwandte. Aber er zögerte nicht und folgte dem Ruf. Er stellte auch keine Fragen über das Land der Verheißung. Nein, Gott hatte gesprochen und sein Diener gehorchte. Ganz anders wie bei Jona, nicht wahr? Und meine Berufungsgeschichte, die war leider so ähnlich wie die von Jona. Gottes Wort hat mich immer brennend interessiert, von Anfang an. Aber seine Aufträge nicht. Warum war Jona eigentlich ein Prophet Gottes? Weil er offen war für Gottes Wort und weil Gott ihn deswegen auch gebrauchen wollte. So wie bei Jona auch. Für die Mission, für die Rettung von Menschen. Gott beruft und rettet nämlich nie einen Menschen nur zum Selbstzweck. Er möchte durch den Berufenen auch immer andere erreichen. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, war der Schächer am Kreuz. Er konnte niemanden mehr erreichen, weil er kurz darauf starb. Und so hat Gott mit jedem von uns einen Plan. Die Frage ist immer nur, machen wir mit in diesem Plan? Jona wollte nicht mitmachen, zuerst in diesem Plan. Und ich auch nicht. Gott hat mich vor fast 20 Jahren herausgerufen aus einem luxuriösen Leben. Als Ingenieur habe ich gut verdient. Er hat mich herausgerufen aus Konsum, aber auch aus Unmoral, aus Gottesferne. Und damit eigentlich aus der Sinnlosigkeit des Lebens. Aber ich wollte eigentlich nicht. Ich liebte nämlich meinen Job. Ich liebte mein Leben als Ingenieur, als Techniker. Das Ansehen, den Ruhm, den Status, den Luxus, die Macht, all diese Dinge. Aber Gott hat einen Plan. Zuerst wollte er aus mir einen wahren Christen machen, einen Adventisten. Und dann wollte er mich zum Buchevangelisten machen. Und dann zum Prediger und dann, wer weiß, was noch kommt. Aber zum Glück kannte ich Gottes Plan damals nicht. Ich wäre nämlich nie nachgefolgt. Ich war kein gottloser Mensch in dem Sinn, aber Gott war für mich eher immer nur ein Helfer in der Not. Ich habe schon gebetet, aber meistens nur vor Prüfungen, vor Krankenhausaufenthalten, vor Operationen, vor solchen schlimmen Dingen. Dann habe ich ungefähr so gebetet: Lieber Gott, hilf mir jetzt bitte wieder dieses eine Mal, und dann lasse ich dich wieder lange in Ruhe. Eine wirkliche Beziehung zu Gott hatte ich nicht. Ich war ferne von Gott. Und deshalb wollte ich auch nicht auf ihn hören. Wie beruft Menschen Wie beruft Gott Menschen, die nicht auf ihn hören wollen? Die zwar sein Wort hören wollen, aber nicht gehorchen wollen. So wie Jona. Er hörte sein Wort, ganz klar, aber er wollte nicht gehorchen. Was hat Gott denn bei Jona gemacht, als er nicht gehorchen wollte? Er hat die Umstände so geleitet, dass er sein Ziel doch erreicht hat. Ist das dann angenehm? Nein, für Jona war es absolut nicht angenehm. Denkt an das, was er erlebt hat. Aber es hat geholfen. Und warum hat er Jona nicht fallen gelassen? Weil Gott in jedem Menschen den sieht, der einmal aus ihm werden wird. Nicht nur das, was er im Augenblick ist. Und Gott ist auch ein Spezialist für Sturköpfe. Jona und die ganzen Propheten hatten uns gegenüber heute einen großen Vorteil. Sie hörten nämlich Gottes Wort direkt, seine Stimme vom Himmel. Und wir Menschen heute, wie beruft dann Gott uns Menschen heute? Ich lese weiter in Patriarchen und Propheten auf Seite 104 und 105. Dort wird genau beschrieben, wie Gott es macht. Hier steht, zwar hören sie, die Menschen, nicht die Stimme Gottes, die unmittelbar vom Himmel herab zu ihnen spricht, aber er beruft sie erstens durch die Unterweisung seines Wortes und zweitens durch Fügungen im Alltag. Erstens durch die Unterweisung seines Wortes. Ja, aber was ist, wenn man das nicht tun will, was da steht? Was ist, wenn man nicht gehorchen will? Wenn man zwar konsumieren, aber nicht missionieren will? Ja, dann wirkt Gott durch die zweite Möglichkeit. Durch Fügungen im Alltag. Und meine Berufungsgeschichte hat immer mit diesen Fügungen zu tun. Denn ich wollte nicht gehorchen. Meine Geschichte, wo ich die Gemeinde und Gott kennengelernt habe, begann Anfang der 90er Jahre. Ich war über viele Jahre in einem festen Arbeitsverhältnis, habe super verdient, eine gut bezahlte Stellung. Alles war eigentlich okay. Aber nicht für Gott. Und was passierte durch Fügungen im Alltag? Ich habe meine Stelle verloren. Der Herr Ingenieur war arbeitslos. Er musste zum Arbeitsamt gehen, in einer Schlange anstehen mit diesen Asozialen, dachte ich damals. Furchtbar, wenn mich da einer kennt. Der Herr Ingenieur musste dann Jobs annehmen, total unter seiner Würde. Er musste Schnee schaufeln und was weiß ich was noch. Gott lernt dir Demut. Ich war physisch und psychisch ganz tief am Boden. Aber des Menschen Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und in dieser Not wurde ich plötzlich offen für geistliche Dinge. Und so lernte ich über meinen Freund Kurt, der damals noch hier war und dann nach Italien ausgewandert ist, Christen, Adventisten kennen. Und die halfen da unten mit, bei einem Bauprojekt. Aber irgendwie waren es ganz komische Leute für mich. Sie aßen kein Schweinefleisch. Und ich war der Sohn eines Metzgers. Ich habe mich mein Leben lang fast nur von Schweinefleisch ernährt. Nein, sie aßen so Sägenwürste, habe ich damals gesagt. Soja nannte man das. Und dann beteten sie den ganzen Tag, morgens, mittags, abends. Furchtbar, wenn du das nicht gewöhnt bist. Und sie tranken dort unten in der Toskana nur Wasser und Säfte und es gibt den besten und den billigsten Wein. Seltsame Typen. Sie reisten über 1000 Kilometer an, brachten das eigene Essen mit, verlangten nichts für die Bauaktion, sie nahmen sogar noch Urlaub, obwohl sie den Kurt die meisten nicht einmal kannten. Einfach aus purer Hilfsbereitschaft. So was habe ich noch nie erlebt. Und mir waren diese Leute suspekt. Und irgendwie bekam ich große Angst um meinen Freund. Der kommt in eine Sekte. Und ihr habt schon gehört, immer wenn ich in großer Not war, dann habe ich gebetet. Und ich weiß noch wie heute, da bin ich niedergekniet da unten in einem kleinen Zimmerchen und habe Gott angerufen und habe gesagt, lieber Gott, bitte hilf mir, dass mein Freund nicht in diese Sekte kommt. Gib mir eine Idee, was ich tun soll. Ja, er gab mir dann schon eine Idee und hat gesagt, ja, die reden doch immer von der Bibel. Kauf dir selbst eine und dann wirst du sehen, ob sie recht haben oder nicht. Ich habe viel gestritten damals mit diesen Leuten und debattiert und habe mich aufgeregt über ihre Gewohnheiten, war unfreundlich und böse sogar. Aber interessant war, ich konnte sie nicht beleidigen. Sie waren immer gleich freundlich. Vor allem der Leiter. Dieser Leiter hat mich am meisten beeindruckt. Und ich wusste damals nicht, dass ich das erste Mal in meinem Leben einem Buchevangelisten begegnet bin. Es war Karl Hirzer. Der war damals aktiver Buchevangelist. Und er hat das geleitet. Doch wenn diese Menschen am Abend ihre Bibel geöffnet haben, das Wort Gottes aufschlugen, dann war ich wie gebannt. Es war so, als würde Gott direkt zu mir sprechen. Mein Hunger nach dem Wort Gottes ist immer und immer mehr entfacht worden. Obwohl ich dann große Angst noch hatte vor dieser Sekte, in Anführungszeichen, bin ich dann doch in ihre Gottesdienste gegangen. Ihr könnt euch erinnern, als ich das erste Mal hier in Bregenz aufgetaucht bin, Sommer 93. Geschwister haben mich immer wieder eingeladen und mitgenommen. Und einmal sind wir dann nach Dornbirn in den Gottesdienst. Und dort saßen wir und es hat ein Mann gepredigt und ich fragte die Geschwister neben mir, wer ist denn das, der da predigt? Ja, das ist der Bruder Jungwirth, der Buchevangelistenleiter von Österreich. Buchevangelistenleiter? Was ist denn das Buchevangelist? Ja, weißt du, das sind so Leute, die gehen mit Büchern von Haus zu Haus. Oje, oje. Da war es für mich vorbei. Zu meinem Haus kamen immer wieder Leute mit Büchern und haben so lange getrennt, bis ich irgendwann welche genommen habe. Ihr kennt sie. Und so war für mich klar, ich sitze doch in einer Sekte. Furchtbar. Und ich habe die Predigt nicht mehr weitergehört. Ich habe komplett zugemacht. Und am Ende der Predigt, ihr kennt vielleicht Bruder Jungwirth, war es so seine Angewohnheit, dass er immer am Ausgang steht und jeden persönlich verabschiedet. Aber ich wollte mich gar nicht von dem verabschieden. Und ich habe gewartet, bis alle vorbeigingen, alle. Und irgendwann kam ich zu ihm. Und er gibt mir die Hand. Und ich will einfach nur Tschüss sagen und weitergehen und er lässt meine Hand nicht mehr los. Und dann schaut er mich an und sagt, was machst du hier? Ich denke, was geht denn das an? Und dann habe ich gesagt, ja, ich interessiere mich für das Wort Gottes. Und dann sagt er zu mir, wäre das nicht auch eine Aufgabe für dich, Buchevangelist sein? Ich habe gemeint, ich höre nicht richtig. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was? Das wäre das Letzte in meinem Leben, was ich tun würde. Und dann hat er meine Hand noch nicht losgelassen. Dann hat er gesagt, so, das Letzte in deinem Leben. Interessant. Ja, das habe ich auch einmal zu Gott gesagt. Und er hat mein Gebet erhört. In 4 Jahren komme ich in die Pension und es wird das Letzte in meinem Leben sein, was ich mache. Und ich habe gesagt, lieber Gott, bitte, was sind das für Menschen? Und ich bin fluchtartig hinaus. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einem Buchevangelisten begegnet bin. Diesmal habe ich es gewusst und ich bin geflohen. Ich bin geflohen wie Jona. Aber wie beruft Gott solche, die fliehen? Was haben wir gelesen? Durch Umstände in ihrem Leben. Ja. Und so ging es weiter. Geschwister haben dann angefangen für mich zu beten und haben sich bemüht um mich, gaben mir Bücher, Broschüren. Und die Liebe zum Wort Gottes ist immer weiter gestiegen. Ich habe alles aufgesogen, wie ein Schwamm. Ich bin dann sogar nach Bogenhofen in die Kurzbibelschule. Und nach 4,5 Jahren heftigster innerer und äußerer Kämpfe, ich hatte nämlich keine weltlichen Freunde mehr. Die Arbeitskollegen waren die meisten gegen mich, die Eltern waren skeptisch, habe ich mich trotzdem dann im Dezember 97 hier taufen lassen. Im Herbst 98 bin ich dann nach Bogenhofen. Bibelkunde nannte man das. Und ich wusste da natürlich schon mehr von der Buchevangelisation. Und ich wusste, dass es auch etwas Gutes ist, obwohl ich es nicht wollte. Und da gab es die Möglichkeit, über den 1. November eine Schulung mitzumachen. Und ich dachte, ja, bist eh da, schau dir das mal an. 6.30 Uhr war Beginn bis 8 Uhr. Eine Stunde Frühstückspause, dann von 9 bis 13 Uhr, dann eine Stunde Mittagspause von 14 bis 18 Uhr, Abendessen und dann von 7 bis 9 noch weiter. Keine Freizeit, nichts. Irgendwelche uralten Filme haben sie gezeigt und nach 2 Tagen haben sie einen Aufruf gemacht. Jetzt geht ihr in die Buchevangelisation. Gebt euren Job auf und werdet Buchevangelisten. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, ihr seid verrückt. Wer macht denn sowas? Ich war ein großer Rebell. Das war mein 3. Kontakt mit Buchevangelisten. Aber ich war in Bogenhofen. Und dort gehen die Schüler immer wieder am Nachmittag hinaus. Und so habe ich mich überwunden und habe gesagt, okay, ich gehe mal mit einem mit. Der war damals Theologiestudent, Sascha Morzek. Viele kennen ihn. Er hat eine Liebe zu diesen Kinderbüchern, eine Liebe zu dieser Arbeit. Und ich habe nur eins gedacht, hoffentlich geht der Nachmittag bald rum. Und wir sind dann in einen Ort in der Nähe von Bogenhofen gegangen und er hat gesagt, so, jetzt fangen wir an, aber als erstes gehen wir in eine Bank. Und ich sagte, was, in eine Bank? Ich nicht. Und dann hat er gesagt, okay, wir fangen hinten im Ort an und wir machen die Bank zuletzt. Und da wusste ich, da ist 4 vorbei, dann hat sie zu. Und wir haben an diesem Tag keine einzige positive, in Anführungszeichen, Erfahrung gemacht. Wir haben nichts weitergegeben, nichts. Und dann nach mehreren Stunden hat der Sascha dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Und wir sind Richtung Auto marschiert. Und dann sieht er eine Frau mit 2 kleinen Kindern vor der Haustüre, die vorher nicht da war. Und sofort hat er gesagt, wir müssen noch zu dieser Frau. Und ich habe gesagt, nein, du hast versprochen, wir hören auf. Doch, er geht. Und wir sind zu dieser Frau und er hat diese Kinderbücher vorgeführt. Er hat sein ganzes Herzblut hineingelegt und ich bin daneben gestanden, habe nur gedacht, hoffentlich ist das bald vorbei. Und diese Frau hat das gemerkt, wie ich so dastehe. Und dann hat sie mich gefragt, sie war nämlich nicht interessiert, warum macht ihr überhaupt diese Arbeit? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja wissen Sie, wir kommen uns selber blöd vor dabei. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Sascha hat seine Mappe und seine Bücher zusammengeklappt und wir sind gegangen. Und als wir außer Hörweite waren, hat er zu mir gesagt, bist du eigentlich verrückt? Wir machen eine Arbeit für Gott und du sagst, wir sind verrückt, wir kommen uns blöd vor dabei. Das war der 4. Kontakt mit der Buchevangelisation. Und so ging es weiter. Ich habe mich überwunden, habe gesagt, okay, ich gehe trotzdem mit, das ist eine gute Arbeit. Ich bin dann mit Leuten wie Stefan Freiburg ausgegangen. Der war kurze Zeit später der BE-Leiter in der Schweiz. Ich bin mit Leuten wie Franz Mössner gegangen. Der ist heute unser Verlagsleiter. Aber wir haben nie, als ich mit dabei war, auch nur ein einziges Buch verkauft. Nicht einmal eins verschenken konnten wir. Könnt ihr euch das vorstellen? Viele Stunden. Und ich habe immer wieder zu Gott gesagt, lieber Gott, danke, dass ich diese Arbeit nie machen muss. Wir hatten keinen Erfolg in der BE. Aber Gott verlangt nicht von uns, dass wir Erfolg haben, sondern er möchte, dass wir gehorsam sind. Und das war ich nicht. Das war mein Problem. Aber trotz der Abneigung zur BE war mein Hunger nach dem Wort Gottes ungebrochen. Und so blieb ich ein zweites Jahr in Bogenhofen und dann habe ich mich verabschiedet. Ich habe gesagt, ich gehe wieder in meinen Beruf als Ingenieur oder als Sanitäter. Sie haben mir damals gesagt, Hermann, wir wissen nicht, was Gott mit dir vorhat, aber wir wissen, du kommst wieder. Und ich habe gesagt, nein, ich komme nicht mehr. Ja, aber ich kam wieder. Wie beruft Gott Sturköpfe, die weglaufen? Durch Fügungen in ihrem Leben. Ja, ich habe eben keine guten Jobs mehr bekommen, keine Arbeit mehr. Ich war verzweifelt, ich habe gehadert mit Gott. 2 Jahre meines Lebens habe ich für dich investiert, für dich an dieser Schule. Und jetzt? Ja, ich bin dann wieder dorthin. Weil was sollte ich machen? Ich habe gemerkt, Gott will das. Ich wusste nicht warum. Und ich habe das dritte Jahr begonnen. Mit Griechisch und Hebräisch und all diesen Dingen. Warum? Für wen? Ich wusste es nicht. Und die Buchevangelisation, die ich am wenigsten liebte, die ließ mich auch nicht los. Damals war Willi Meyerhuber der BE-Leiter und er hat gesagt, Hermann, jetzt gehst du einmal mit mir. Nicht nur einen halben Tag, einen ganzen Tag. Er hat gesagt, ich halte das nicht durch. Und wir sind gegangen, einen ganzen Tag. Und dann hat er am Nachmittag 2 Bücher verkaufen können. Und er hat Gott gepriesen und hat gesagt, und, ist das nicht eine super Arbeit? Und ich habe gesagt, nein, Gott sei Dank ist der Tag vorbei. Und so ist das dritte Jahr vergangen in Bogenhofen. Und nach dem dritten Jahr kam ein Ehrgeiz, weil wer schon 3 Jahre Theologiestudium hinter sich hat, der will auch abschließen. Natürlich für mich, nicht für Gott. Und so habe ich beschlossen, abzuschließen. Aber da gibt es ein großes Problem. Wenn nämlich jemand Theologie abschließen will in Bogenhofen, da verlangt man von ihm, dass er einen ganzen Sommer lang 350 Stunden Buchevangelisation macht. Und ich habe Gott sehr deutlich gehört, wie er zu mir sagt, du musst für mich arbeiten, sonst bekommst du keinen Abschluss. Und ich hatte diesen ganzen Sommer nur ein Gebet, Herr, trage mich dadurch, gib mir Kraft. Manfred Hirzer war damals auch einer meiner BE-Leiter und er hat gesagt, ich habe so rebelliert, dass sie überlegt haben, ob sie mich aus der Schülerbuchevangelisation nicht rausnehmen, weil mein Einfluss auf alle anderen so negativ war. Wie beruft Gott? Durch Fügungen im Alltag. Ich habe in diesen 2,5 Monaten in der Buchevangelisation mehr Geld verdient, netto, als Jahre vorher als Ingenieur. Ich habe als Ingenieur nie so viel verdient wie dort. Und das ist jetzt 10 Jahre her. 5.000 bis 6.000 Euro in 2,5 Monaten netto. Das war viel Geld. Mehr als das Studium gekostet. Unwahrscheinlich. Und ich habe dann mein nächstes Studienjahr finanziert. Und ich musste dann noch ein weiteres Jahr machen zum Abschluss. Und im Frühjahr kam dann der BE-Leiter zu mir und hat gesagt, Hermann, du warst letztes Jahr in der BE und es ist dir gut gegangen. Du wirst diesen Sommer wieder BE machen. Und ich habe gesagt, nein, ganz sicher nicht. Und ich habe mich abgesichert mit Verträgen beim Roten Kreuz, in der Heimleitung in Bogenhofen, schriftlich, dass ich nicht in die BE muss. Und der BE-Leiter Willi Meyer hat dann zu mir gesagt, du bist wieder Jona. Du läufst vor Gott weg. Aber wie beruft Gott den Jona? Durch Fügungen. Was nützen die ganzen Verträge, wenn Gott andere Pläne hat? Sie wurden nichts. Beim Roten Kreuz haben sie meinen Vertrag schlichtweg vergessen. Sie haben es vergessen. Schriftlicher Vertrag. In Bogenhofen, als ich dann in die Heimleitung wollte, auch vertraglich fest, haben sie mir gesagt, ja, wir haben heuer eigentlich keine Zeit, aber wir bauen gerade die Heime um. Du kannst Fußboden legen, 2,5 Monate. Da brauche ich nicht nach Bogenhofen gehen. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja, dann haben wir nichts. Und dann bin ich da gestanden, Anfang August, ohne Arbeit, ohne Geld. Und es gab keine andere Möglichkeit mehr wie BE. Und ich habe gerungen wie der Jona. 3 Tage lang. Und an dem Tag, an dem ich ganz groß in meinem Kalender eingetragen habe, Beginn Heimleitung Bogenhofen, da war dann der Beginn Buchevangelisation. So wirklich Gott. Und dann kam mein letztes Studienjahr. Und einige Monate nach Beginn des Jahres, so im Oktober, November, hat dann der Direktor Winfried Vogel mich zu sich gebeten und hat gesagt, Hermann, du wirst im Frühjahr abschließen, Theologie. Was wirst du machen? Du bekommst von uns eine Empfehlung zum Prediger. Und ich habe zu ihm gesagt, ich will aber gar keine. Ich will nämlich nicht predigen. Ja, was willst du dann? Ich weiß es nicht, habe ich gesagt. Ja, dann bete darum, bete inständig darum. Ich wollte nämlich kein Prediger werden und Buchevangelist schon gar nicht. Aber Gott nachfolgen wollte ich natürlich schon. Aber so wie ich wollte. Und dann habe ich gebetet, jeden Tag. Und einige Wochen später kam die Antwort. Der damalige Verlagsleiter und der BE-Leiter haben mich nach Wien in den Verlag gebeten. Und haben mir gesagt, sie möchten, dass ich nicht nur BE werde, sondern BE-Leiter, Buchevangelistenleiter. Ich habe damals geweint, weil ich gesagt habe, lieber Gott, das kann nicht sein. Aber ich bin dann endgültig an Gott zerbrochen und habe Ja gesagt. Denn Frucht für Gott gibt es erst, nachdem man zerbricht an Gott. Es gibt einen schönen Text dazu und den möchte ich mit euch lesen. Er stammt von Jesus in Matthäus Kapitel 21, der Vers 44. Ein wichtiger Text damals für mich. Matthäus Kapitel 21, Vers 44. Jesus sagt, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Ein heftiger Text. Wer ist dieser Stein? Jesus, Gott selbst. Und die Frage, die dieser Text an uns und damals ganz besonders an mich gestellt hat, war, willst du zerschellen oder zermalmt werden? Beides klingt nicht besonders gut. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Das erste Mal meint es, du musst zerschellen, dein Ich, dein Sturkopf, dein Ego. Wenn das zerschellt an mir, dann gibt es Frucht für die Ewigkeit. Aber wenn nicht, dann gibt es keine Zukunft. Auch nicht als Christ. Dann wirst du zermalmt, auf ewig vergessen. Jona ist damals auch an Gott zerschellt. Und es gab Frucht, viel Frucht. Wir lesen in Kapitel 4, 120.000 Menschen haben sich bekehrt auf seine Predigt hin, von ihrem falschen Weg. Und auch ich bin zerbrochen und es gab Frucht. Ich war 3 Jahre in der Vollzeit-BE und in der BE-Leitung. Ich durfte vielen Menschen zum Segen werden, hunderte Botschaftsbücher hinausgeben. Und ich habe viel Segen erlebt. Und Gott hat mich in dieser Arbeit, und das ist eine sehr wertvolle Arbeit, etwas ganz, ganz Wichtiges gelehrt. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Zitat im Patriarchen und Propheten. Und ich möchte euch da weiterlesen. Zwar hören diese Menschen nicht die Stimme Gottes, die unmittelbar vom Himmel herab zu ihnen spricht, aber er beruft sie durch die Unterweisung seines Wortes und durch Fügungen im Alltag. Und jetzt geht's weiter. Es mag die Forderung an diese Menschen herantreten, eine Reichtum und Ansehen versprechende Laufbahn aufzugeben. Versprechende. Es wird vielleicht gar nicht so. Aber es war vielversprechend. Ich habe als Ingenieur vor 15 Jahren schon 100.000 D-Mark Jahresgehalt gehabt. Und das sollte ich aufgeben? Und dann heißt es weiter. Sie sollen vorteilhafte, ja sogar innige Verbindungen lösen und sich von Verwandten trennen, um etwas zu beginnen, das nur Selbstverleugnung, Mühe und Opfer zu verlangen scheint. Zu verlangen scheint. Es ist aber nicht wirklich so. Aber, heißt es weiter, Gott hat eine Aufgabe für sie und dabei wären ein bequemes Leben und die Beeinflussung durch Freunde und Verwandte für die Entwicklung der erforderlichen Wesenszüge nur hinderlich. Meine Wesenszüge waren noch nicht gut entwickelt. Und deshalb ruft Gott sie zu einem Leben abseits von irdischen Einflüssen und Hilfeleistungen. Und jetzt kommt's. Damit sie die Notwendigkeit seines Beistandes erkennen würden und lernten, sich allein auf ihn zu verlassen, damit er sich ihnen offenbaren kann. Und in der BE, dort geschieht genau das. Wer von euch war schon einmal in der BE? Einige von euch. Was nützt einem da der Titel Herr Ingenieur? Was nützt einem da die Beredtheit und die Verschlagenheit und was weiß ich, die Intelligenz? Plötzlich merkt man, nur Gott allein kann helfen und Herzen öffnen. Und er hat mir geholfen und er hat sich mir immer wieder offenbart. Ich habe mir diese Berufung nie selbst ausgesucht. Jona auch nicht. Aber Gott wusste, was für mich das Beste ist, und er hat mich deshalb, so wie auch Jona, durch Fügungen gefügig gemacht. Aber wir beide, Jona und ich, wir hätten uns beide viel Herzeleid und Ärger ersparen können, wenn wir nicht so stur gewesen wären. Jona, die Angst vor dem Ertrinkungstod, 3 Tage im Fischbauch, keine angenehmen Dinge. Und auch bei mir, all meine Hoffnungen auf Erfolg durch eigene Kraft und eigene Pläne wurden von Gott immer wieder zerschlagen. Und das ist ganz schlimm. Das Buch Jona hat 4 Kapitel. Aber wenn es nach Gott ginge, müsste es nur 2 Kapitel haben. Denn im 3. Kapitel am Anfang steht genau das gleiche wie im 1. Und es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige. Genau wie bei Kapitel 1. Nur Gott musste beim 2. Mal hinzufügen, es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona, weil er eben ein Sturkopf war. Und dann heißt es, da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Eigentlich ganz einfach. Wenn man geht. Die Rebellion gegen Gott und seine Aufträge ist niemals ein Problem für Gott, nur für den Menschen. Und es liegt allein an uns, wie viele Kapitel Gott schreiben muss in unserem Leben, bis wir ihm gehorchen. Und Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Ihr kennt diesen Spruch. Gott beruft nicht die Fähigen, sonst hätte er Doktoren und Rechtsanwälte und was weiß ich wen berufen, aber keine Fischer. Nein, er beruft die ganz normalen Menschen, dich und mich, auch wenn wir Sturköpfe sind. Und dann macht er diejenigen, die er berufen hat, fähig. Und dazu muss er die Sturköpfe erst zerbrechen. Gottes Ruf gefällt uns, seinen Dienern, die wir sagen, wir sind seine Diener, nicht immer. Doch ich möchte euch bitten, bedenkt, was ihr zu Gott sagt, wenn er euch beruft. Buchevangelisation wäre das Letzte in meinem Leben, was ich machen würde, habe ich gesagt. Und Gott nimmt die Aussagen von uns sehr, sehr ernst. Kurze Zeit später habe ich 2 Jahre Studenten-BE gemacht und dann 3 Jahre Vollzeit-BE. Und ich weiß nicht, ob die Buchevangelisation das Letzte in meinem Leben sein wird, was ich mache, aber ich weiß, dass sie damals das Beste für mich war. Und egal wie und wann Gott uns ruft, erst wenn wir diese Berufung so annehmen, wie er will, dann wird sie uns und vielen anderen zum Segen werden. Denn Gott kennt den Ausgang einer Sache von Anfang an, sagt die Bibel. Und in seiner Liebe tut er nichts, was uns nicht letztlich zum Guten dienen muss. Und so einen Gott haben wir. Einen Gott, der wie in meinem Fall mich nicht fallen ließ, obwohl ich das nach menschlichem Ermessen schon lange verdient hätte. Der es sogar schafft, einen Rebellen zu einem Diener zu machen, indem er ein Menschenherz komplett umkrempelt. Der aus einem BE-Gegner einen BE-Leiter macht. Und deshalb möchte ich an dich jetzt ganz persönlich appellieren. Vielleicht bist du auch ein Christ, ein Adventist, jemand, der Gott von Herzen nachfolgen will. Aber im Augenblick merkst du, dass alles irgendwie schief läuft. Dass nicht so gelingt, wie du es dir vorstellst. Doch eigentlich weißt du ganz genau, was Gott von dir will. Dann glaube ich, ist Gott wahrscheinlich gerade dabei, dich durch Fügungen gefügig zu machen. Und darum appelliere ich an dich, mach es nicht so wie Jona und auch nicht wie ich. Nimm Gottes Ruf ernst und füge dich seinen Fügungen. Sag Ja zu ihm und es wird dir und vielen anderen zum Segen werden, denn Gott macht keine Fehler. Amen. Amen. Wir haben jetzt alle gesungen, nimm du mich ganz hin. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Du kennst unsere Herzen und wir möchten immer, dass du etwas nach unserem Sinn machst. Aber das kann uns nicht zum Segen werden. Und darum bitte ich dich für einen jeden heute hier. Wir möchten dir nachfolgen. Aber oft so, wie wir wollen. Bitte zerbrich du uns in deiner Liebe, dass wir deinen Weg gehen, dass du uns mit deinen Augen leitest und dass wir wissen, du leitest uns gut, Herr. Und zum Schluss haben wir gesungen, lass alle sehen, dass ich ganz dein bin. Und das bitten wir dich. Alle sollen es erkennen, dass wir ganz dir gehören. Amen. Amen.